für Entrepreneurship, zu Gast Diplom-Ingenieur Michael Tag. Wir sehen es schon ein bisschen, worum es geht. Wasser, erstmal vielleicht zum Prozess, wie kamen Sie zu dem Geschäftsmodell? Sie haben mit Wasser angefangen, aber nicht in der Form.
Nein, in der Form nicht. Von der Ausbildung habe ich das mal studiert, sozusagen moderne Informationstechnologie, Hardwareentwicklung, Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik. Und während des Studiums hatte ich dann schon so die ersten Berichte gehört, wie Schwermetalle einfach unser körperlichen Prozess behindern. Das heißt also, wie bestimmte Denkprozesse bei Kleinkindern gestört werden oder auch im Erwachsenenbereich eben Aluminium, Alzheimer wohl beeinflusst oder auch Arsen, meinetwegen Nervenprozesse. Und dann dachte ich mir, Mensch, Wasser scheint richtig wichtig zu sein zum Denken. Und hatte dann eben auch angefangen, für meine eigene Gesundheit mehr Wasser zu trinken. Also jetzt mit H, nicht mit E, 2E. Und habe gesehen, okay, da gibt es verschiedene Testberichte. Immer wieder auch in den Medien taucht das Thema auf Arzneimittelrückstände, Pestizide im Wasser. Das heißt, auch die Gesetzgebung in Deutschland und der EU hinkt der technologischen Entwicklung und was wir alles in das Wasser nachher als Abwasser reingeben nach. Es gibt also auch einen sehr interessanten Professor, Dr. Otterpohl, Hamburg-Harburg, der ist Abwasseringenieur und macht nachhaltige Siedlungswasserwirtschaft. Und der sagt wirklich, ja, wir haben uns eine Technologie im Abwasserbereich uns aufgebaut, wo wir 70% der Europäer ehemaliges Toilettenspülwasser trinken. Und das ist kein ökologisches Statement, sondern wirklich Fachkreise sagen das. Und es gibt neue Gesetze, da versucht die EU jetzt zum Beispiel die Arzneimittelrückstände aus den Kommunen zu reduzieren. Und diese Themen habe ich einfach zusammengefasst und gesammelt, fing an Vorträge darüber zu halten. Und dann war die Frage, ja, welche Wässer sind denn gut? Und dann ist mein Idealismus natürlich gepiekst worden und dann bin ich eben mit der Investitionsbank Hessen in Osteuropa auf Gebiete, auf die Spurensuche nach Gebieten gegangen, wo ist die Natur noch unbelastet, wo gibt es keine landwirtschaftlichen oder städtischen Zivilisationseinflüsse und so bin ich in Südwestbulgarien fündig geworden.
Und warum nicht bei uns gesucht, warum gleich so weit weg?
Wir sprechen hier von
Feinstaub. Haben die dort keine Toiletten? Oder?
Das war auch noch so ein Punkt. Also ich habe dann geguckt, ist es ein Gebiet, wo eigentlich wenig Tourismus ist, keine Landwirtschaft, Zivilisation. Und wenn ich auch nochmal vollkommen neu was aufbaue, dass ich natürlich auch noch einen gewissen zeitlichen Investitionsschutz habe. Sprich, die UNESCO hat das ganze Gebiet als Nationalpark und Weltnaturerbe deklariert.
Ja, also zusammenfassend, Sie sagen, wenn man sich mit Wasser beschäftigt, dann lernt man eine ganze Menge, was da nicht so schön ist. Und ein wirklich sauberes Wasser ist das Quellwasser. Jetzt erstmal mal dahingestellt, ob das so ist. Und die müssen wir alle nur noch Quellwasser trinken?
Das müssen wir nicht dahingestellt lassen, da haben wir doch einfach Analysemethoden. Nur die Analysemethoden werden immer feiner. Ja. Und ich wohne in Wiesbaden, ich habe 90% Uferfiltrat. Und der Dr. Otterpohl sagt, naja, wir können mittlerweile 150 verschiedene Pharmazeutika feststellen im Nanogrammbereich. Ja. Das heißt, durch neue Analytik und auch neue Medikationen haben wir einfach eine ganz andere Stoffsituation.
Wir wissen, das Wasser war früher auch nicht besser, vielleicht sogar schlechter, aber wir wissen heute mehr, wie schlecht es ist, kann man so sagen?
Wir entdecken heute mehr und wir haben trotzdem eine gute Qualität von der Hygiene her. Ja. Also vor 150 Jahren in London, da gab es noch keine Aktivkohlefilter und da hatten wir wirklich eine Cholera, weil Oberflächenwasser in die Brunnen gesickert ist. Heute haben wir einfach per Gesetz diese Sachen sehr gut geregelt in Deutschland. Trotzdem tauchen eben jetzt neue Stoffe auf, weil wir ja alle älter werden. Ja. Und das war so mein Ansatz. Wo gibt es also noch eine seltene Ressource? Steckt ja auch in dem Wort drin. Ressource, also eine Quelle, die rückstandskontrolliert nicht aufbereitet werden muss.
Ja. Ich frage deswegen, weil ich habe das ja so gelesen und das ist erstmal sehr überzeugend. Quellwasser aus einem tollen Gebiet, wir haben ja auch Fotos und beschrieben, diesen Nationalpark, Weltkulturerbe, Pirin in Bulgarien, nur das ganze ökologische Thema. Also ich habe gelernt, irgendwann hat die evangelische Kirche so eine Studie gemacht, Leitungswasser hat einen ökologischen Einsparfaktor gegenüber dem Wasser, was wir tragen, von sage und schreibe 300. Das ist natürlich auch ein Argument. Also okay. Wenn man umweltbewusst ist, dann muss man sagen, eigentlich sollten wir alle Leitungswasser trinken.
Das gestehen, ich habe auch 2 Jahre gezögert, das Projekt zu starten.
Ah ja,
von der Nachhaltigkeit
das ist her. Der Punkt natürlich, dass so Ökologen, Sie sprechen ja wahrscheinlich eher ökologisch bewusste Leute an, die anderen trinken halt das Leitungswasser oder so irgendwas und hoffen, dass es gut ist. Die, die ein bisschen bewusster sind, wissen, da gibt es Probleme, Pestizidrückstände, Arzneimittelrückstände. Und die sprechen sie an, aber die sagen dann, oh wei, muss es ausgerechnet Bulgarien sein. Evian ist ja schon weit genug weg. Und es gibt sogar irgendein Wasser aus Neuseeland, das ist völlig verrückt. Muss es so weit weg sein? Da haben sie sich ja bestimmt Gedanken gemacht. Wenn man so mal die ökologischen Argumente jetzt in die Welt führt und sagt, Leitungswasser gegenüber Quellwasser aus Pirin.
Also man muss jetzt wirklich genau nachher in die Analyse gucken beim Leitungswasser. Wenn Sie zum Beispiel in bestimmten Städten wohnen, jetzt in Bayern, da haben Sie halt einfach geologisch bedingt eine bestimmte Mineralisationsstruktur. Und die ist aus naturheilkundlicher Sicht nicht optimal für den Alltag. Und Sie können auch gerne auf meine Internetseite da reinschauen, da sind sehr viele Berichte drin. Das heißt, in den Städten haben wir eine sehr gute Wasserkontrolle, weil wir da auch genügend kommunale Gelder zur Verfügung haben, um auf die Wasseraufbereitung schnell umzuschwenken. Aber in ländlichen Regionen, deswegen sind ja die privaten Brunnen geschlossen worden, weil die Gülle nämlich runtersickert. So, aber zu Ihrer Frage, war ökologisch, also wenn Wasser nach frischer Luft das zweitwichtigste Lebensmittel ist, wollte ich da jetzt keine Kompromisse politischer und gesetzgeberischer Art eingehen. Das heißt also, ich habe das Ganze von den Umweltapothekern dann testen lassen, Fresenius-Institut, Wasserlabor Wiesbaden, um zu sehen, oh, da ist wirklich nichts mit gemacht worden, rückstandskontrolliert. Und mein Ansatz ist, wer fährt denn gerne am Wochenende ständig mit dem Firmenkombi Wasserkisten schnell?
Also es ist eine Erleichterung.
Genau.
Ist eine Erleichterung, das ist so eine Großpackung hier.
Ich habe einen Lieferservice aufgebaut, also es fing so an, dass ich also mir eine Palette habe kommen lassen und dann kamen die ersten Berufskollegen und Privaten, ach, dann besorg uns doch mal eine Palette mit, die lagern wir bei uns im Keller ein. Das heißt, eigentlich mache ich, was früher der Bauer macht, er bringt die Kartoffeln einmal im Jahr, dann werden die eingelagert, gegessen oder hier in diesem Fall wird nachher das leere PET-Gebinde über den grünen Punkt entsorgt, also ein bestehender Kreislauf genutzt. Und das Ganze, Sie sehen ja hier eine 3,1 Liter Flasche. Politisch wurde ja gesagt, alles was unter 3 Liter ist, wird zwangsbepfandet durch das Dosenpfand.
Ah, deswegen ist es 3,1. Ganz schön schwer.
Also hatte ich jetzt mit der bulgarischen Familie gesprochen, besorgt uns bitte mal ein gutes PET-Material, was wirklich auch gut ist, und macht uns eine 3,1 Liter Flasche. Das ist nämlich die Menge von 2,5 Liter Flaschen. Und ich muss dafür jetzt nicht zu irgendeinem, als Leistungsträger auch wieder irgendwo Leergut wegbringen.
Ja.
Und so habe ich also ein Modell aufgebaut in 3 und in 5 Litern, wo eben die Menschen sich alle 3 bis 6 Monate selbstständig, also ohne Verpflichtung oder ohne Abo, übers Internet 200, 400 oder 600 Liter Wasser für ihr Büro oder ihre Familie bestellen. Und wissen, okay, der Tag hat sich Gedanken gemacht und war für uns mit dem Messgerät in Europa unterwegs.
Ja. Jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, man soll regional operieren, regionale Produkte. Wenn das aus Bulgarien kommt, warum nicht einen Versuch machen, es an Bulgaren zu verkaufen?
Es wird ja auch in Bulgarien verkauft. Aber weil Sie sagten, regionale Produkte, also ich wohne in Wiesbaden und Wiesbaden bezieht sehr viel Wasser aus dem Hessischen Ried. Und sozusagen der Hessische Ried wird dafür verwendet, das Rhein-Main-Gebiet mit Wasser, mit Trinkwasser zu versorgen. Also den 130 Liter Wasser am Tag zum Duschen, Autowaschen, Baden und solche Sachen. Und die haben halt Schäden in den Häusern festgestellt, weil das Rhein-Main-Gebiet mehr Wasser abpumpt und daraufhin sinkt natürlich der Grundwasserspiegel. Das heißt, so wie unsere Gesellschaft gerade mit der Ressource Wasser umgeht, ist gar nicht nachhaltig. Weil A, haben wir 135 Liter statistisch jeder Haushalt. Die gleiche Menge wird zur Baumbewässerung und zur Versorgung öffentlicher Gebäude und Reinigung benutzt. Und von diesen 260 Liter Wasser kann aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht die beste Qualität für meine Zelle sein.
Und wir trinken 3 Liter oder 5 genau. Liter oder richtig. Sowas, aber jedenfalls einen Bruchteil davon trinken wir selber. Und dann würden Sie sagen, na, dann leisten wir uns fürs Trinken eine bessere Qualität und lassen lieber zu, das wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, nicht so viel investieren in diese Wasseraufbereitung, lieber zweiteilen, die Wasseraufbereitung zum Bäume gießen und duschen und so, die muss nicht so ganz perfekt sein, aber zum Trinken sollten dann einigermaßen perfekte Geschichte haben, könnte eine Überlegung sein.
Genau.
Da lassen wir uns dann leider auch ein bisschen ökologisch etwas, was vielleicht nicht ideal ist.
Also damit Sie vielleicht ein bisschen besser schlafen können auf der weiten Strecke. Das Ganze ist das erste Wasser, was klimaneutral transportiert wird.
Was heißt das?
Es gibt also eine Unternehmensberatung in München, Sustainable Partner,
ja,
ehemals Climate Partner, und die stellen Privatfahrzeuge, aber auch jetzt wie mich jetzt Firmen-LKWs, stellen die klimaneutral. Und zwar geht das über eine Gülle-Fermentationsanlage. Die produzieren aus Biomasse Strom und Energie. Und diese CO2-Äquivalente gehen eben in den CO2-Zertifikatehandel. Das heißt, die Ingenieure kriegen von uns Geld, damit eben unser LKW wenigstens ein bisschen kompensatorisch durch die Gegend läuft.
Dass man nicht ein schlechtes Gewissen haben muss, ist, sie tun auf der anderen Seite was, das zu produzieren. Aber es gibt mir ein Stichwort. Ist ja nicht in der Bibel, dass man jetzt sowas über so normale extra Lastwagen von einer Spedition machen muss. Vielleicht gibt es irgendeinen Touristenfluss von Bulgarien nach Deutschland, wo man sagt, er kauft das doch dort ein und oder bringt es mit und jeder kriegt einen Euro für oder 10 Cent für eine Flasche, wenn also so Transportwege besser nutzen.
Also ich bin ja früher auch in den Wald gegangen, an den Stollen, um das abzufüllen. Ich habe dann Naturum eine halbe Stunde mit meist ausländischen Mitbürgern da gestanden, um natürlich ein gutes Wasser zu bekommen, weil gerade südliche oder auch arabische Kulturen einen ganz anderen Bezug zu stillem Wasser haben.
Ja.
Weil wir einfach oft das Wasser geklort haben oder eben auch mit Ozon oder UV bestrahlt, um die Keime zu reduzieren. Und drum ist es eigentlich so, wie ich es jetzt aufgebaut habe, den größtmöglichen LKW klimaneutral,
gut,
bis nach Hamburg gerechnet und eben verteilt über einerseits das Lager, was wir hier im Rheingebiet haben, und ich auch dann noch in den Ballungsgebieten, jetzt wie Köln, Düsseldorf oder jetzt auch hier Berlin, da gibt es das natürlich auch jetzt mittlerweile schon eben im Bio-Supermarkt, also Alnatura zum Beispiel.
Ja.
Also dann natürlich auch bestehende Logistikstrukturen.
Ja. Könnte man Wasser nicht auch anders transportieren? Also ich habe meine Geografiekenntnisse nicht so ganz perfekt, aber die Donau macht doch so ungefähr diese Linie.
Als ich anfing, gab es ein Projekt in der EU, die Blaue Wasserstraße. Aha. Leider hat die sich, warum auch immer, nicht gerechnet. Das heißt, das Projekt wurde wieder eingestimmt. Ursprünglich wollte ich nämlich von Bulgarien.
Das Wassertransport ist, glaube ich, preiswerter und weniger umweltschädlich. Eine Pipeline zu bauen, ist zu teuer. Gibt es Pipelines in der Richtung?
Dann greift das Wasser ja wieder von innen die Pipeline an. Und Sie haben wieder Stoffe, die eigentlich für Ihren Körper nicht optimal sind.
Sie sagen, das, was wir an Wasserqualität hören, ist das, wie das Wasser das Wasserwerk verlässt. Und das, was es dann so macht auf dem Weg zu uns, ist nochmal was anderes, was wir nicht so genau wissen. Und Wasserqualität wird nicht bei uns am Wasserhahn gemessen, sondern dort, wo es das Wasserwerk verlässt.
Richtig.
Gibt es darüber mehr, was wir da wissen? Oder das wäre ein Argument für Sie, wenn Sie sagen können, also, naja, da ist nochmal eine Verunreinigung und eine, die mehr den Zufällen überlassen ist. Ich glaube, ein Drittel alles Wassers verschwindet sowieso im Untergrund, weil die ganzen Dinger nicht so ganz dicht sind. Und da weiß man ja nicht, ob nicht nur Wasser rausfließt, fließt ja auch was rein.
Das ist manchmal in der Tat dann so, aber ich glaube, in Deutschland haben wir eine hohe Qualität. Also es gibt andere Länder, Bulgarien durchaus auch, aber auch London. Diese ganz großen Wasserversorger, die haben vor 100 Jahren wurden diese städtischen Infrastrukturen eben gebaut und da wurde eben gerade nicht rein investiert. Und das ist also auch hier wieder eher eine Frage von Wirtschaft, Ökonomie, Buchhaft. Kapital. Und ich denke, in Deutschland haben wir wenig Wasserverluste, aber nichtsdestotrotz, Wasser wird gepumpt. Sie wissen nie, wie die Filteraufbereitung ist, welche Dichtungsringe dazwischen sind. Das heißt, es wird einfach, wenn es die aus dem Wasserwerk kommt, wird es einfach nochmal beeinflusst auf dem Weg zu unserem Wasserhahn. Selbst wenn wir, viele Privatpersonen bauen ja zum Beispiel jetzt mit Kupfer, und da gibt es jetzt schon wieder Studien, die sagen, ja, viele Leute bauen sich privat ihr Häuschen, bauen Kupfer rein, aber da müssen wir jetzt mal einen Grenzwert einführen. Das heißt, durch unser Verhalten, Wasserrohre zu legen und die Bequemlichkeit des Brauchwassers auch noch in Trinkwasserqualität zu haben, haben wir uns halt so diese Struktur aufgebaut.
Es gibt ja viele Länder, und ich kenne auch ein paar, die überhaupt keine Trinkwasserqualität haben in ihrer Wasserleitung. Wahrscheinlich sogar die Mehrheit der Länder in so Indien, Asien, Lateinamerika. Mhm. Und da wäre das ja eigentlich noch plausibler. Da muss man auf solches Wasser zurückgreifen, ob man will oder nicht.
Wir müssen jetzt einfach unterscheiden. Wir leben hier in Westeuropa mit einem hohen technischen Standard und auch natürlich hohen Konsumprodukten und hoher Mobilität. Und da haben wir halt einfach physikalisch und ingenieurmäßig bedingt immer irgendwo einen Abrieb, eine Bremsscheibe. Also das heißt, wir haben hier einfach eine Feinstaubbelastung, was ja eben die EU in den Städten und auch die Umweltplakette ja steuern möchte. Nur wenn es regnet, wo landet dann das Zeug? In Wiesbaden diskutierte man, wenn die Feinstaubbelastung hoch ist, dann können wir ja die Straßen sprühen, das geht über die Kanalisation und das geht dann in den Rhein rein und die Düsseldorfer dürfen sich dann darüber freuen.
Und der Feinstaub geht durch alle Filter durch, oder?
Es gibt keine Abwasserbehandlung in dem Sinne. Auch wenn es jetzt mal ein richtig großer Regenguss gibt, die Kläranlagen haben einen Schand, das heißt Überlaufbecken und dann geht das direkt in den Rhein rein und
Ja,
kommt dann Amsterdam
aber
an.
unser Trinkwasser, geht der Feinstaub, so hatte ich es verstanden, geht der dann irgendwie in unser Trinkwasser, der geht in den Rhein, da geht alles Mögliche rein. Aber was ist das Argument mit dem Feinstaub, das bei Ihnen nicht drin ist, dass es aber im Trinkwasser sein könnte?
Dass alles, was wir hier in der Stadt produzieren, über die Kanalisation in den Fluss geht und dem nächsten Ort eingespeist wird, weil die machen eine normale Flusstrinkwasserentnahme. Die rechnen ja nicht mit Feinstaub drin.
Aber die haben doch Filter und alle mögliche Aufbereitung.
Aber sie können keine Arzneimittelfilter in dem Sinne einsetzen. Also es gibt sowohl Feinstaub
Ja.
als auch Arzneimittel.
Also Sie sagen, das, was an Wasseraufbereitung ist, kann nie so perfekt sein, dass es so ein einigermaßen unseren Ansprüchen gerechtes Wasser machen könnte und deswegen sollten wir sowas machen.
Ja, wenn wir alle möglichst lange gesund werden,
Ja.
bleiben
Haben
wollen.
Sie mal systematisch in Deutschland geguckt? Also in den Mittelgebirgen oder so, ob man da nicht auch eine Quelle findet, die näher wäre.
Also ich hatte zum Beispiel, das finden Sie auch im Internet bei mir, es gibt ein Umweltinstitut in der Nähe von Heidelberg. Die Mannheimer laufen an den Odenwald, also fahren mit dem Auto an den Odenwald, füllen sich eben wie ich auch eben ihren Kanister ab. Und das Umweltinstitut hat festgestellt, der saure Regen hat dazu geführt, dass die Lurche und Bachforelle verschwunden ist. Das heißt, wir haben da einen pH-Wert in der Nähe von Cola, also unter 4. Und das ist ja nicht das Problem, sondern der saure Regen arbeitet aus der Geologie, aus dem Buntsandstein Aluminium raus. Das heißt, sie setzen ihr Auto in Bewegung, sie wollen ja besseres Wasser als in Mannheim am Rhein, fahren 50 Kilometer Richtung Osten, füllen sich ihren Kanister ab, machen den Ziehweg und haben eine hundertfach höhere Konzentration als Aluminium, als das Trinkwasserwerk kontrolliert liefert. Und solche Pilger gibt es viele, stehen auch immer wieder mal in den Medien und in den verschiedenen Städten. Und das, ja, wir haben solche Quellen nicht so viel, weil wir bohren in der Regel ein Loch in die Erde und pumpen es hoch, machen eine Voranalyse. Und dann setzen wir erlaubte Behandlungsverfahren ein des Gesetzgebers, das regelt die Mineral- und Tafelwasserverordnung. Oder wir nutzen das Wasser auch für die Trinkwasseraufbereitung.
Ja.
Mein Ansatz war aber, wo gibt es noch das Rohwasser in der Form, dass ich eben keine Technologie einsetzen muss? Und das ist sowohl in Deutschland als auch, denke ich, in Europa eher selten,
Ja.
dass es logistisch handelbar ist.
Die andere Argumentation, die ich immer höre, ist, sich selber an den Wasserhahn sowas machen. Ich hatte das auch schon mal, so einen Stein, der dann so als Filter wirkt. Und da gibt es ja alle möglichen Verfahren. Also sozusagen das Trinkwasser, das man bekommt, nochmal selber aufbereiten und es dadurch vielleicht nochmal eine Qualitätsstufe höher zu machen.
Sie
Was
haben es
halten
ja,
Sie davon?
ich denke, in bestimmten Regionen macht das Sinn, wenn man wirklich weiß, was in der Wasserleitung los ist. Gerade wenn man auch Kinder hat, dass auf jeden Fall nicht über unbewussten Bedarf man sich da den Tee mit zubereitet oder eben es so trinkt. Allerdings, Wasser ist ein Lebensmittel. Und was eingespeist wird, ist ja schon mal ein aufbereitetes Oberflächenwasser oder Brunnenwasser. Wir haben ja gerade die Diskussion Analogkäse, Analogschinken.
Das ist ein Analogwasser,
Ja.
sagen Sie. Gut.
Wir setzen
Also,
Know-how, Ingenieur-Know-how
ja.
ein und chemisches Know-how, um das zu
Ja.
kontrollieren.
Also auch eine eigene Zusatzaufbereitung, klassisch dieser Stein so an dem Wasserhahn angeschraubt. Ich kenne das aus Asien, da hat man das regelmäßig. Das hat dann auch
Ja, auf
Trinkwasserqualität
jeden
dort.
Fall.
Also das wäre eine Stufe besser, aber es kommt nicht an sowas ran.
Ja. Weil wir können ja nicht alles zusammen, also es braucht dann noch mehr Aufwand, um das immer wieder mir zu kopieren, diesen Vorgang.
Ist noch eine letzte Frage, ich sehe schon, ich muss das dann auch trinken. Was kostet es denn?
Also jetzt, der Liter kostet ungefähr 1 Euro plus minus. Und jetzt über den Lieferservice, je nach Menge, das ist natürlich dann der logistische Vorteil, geht der Preis. Also ich habe zum Beispiel schwangere Frauen, die bestellen 3x3 Liter. Ja. Weil da müssen sie es nicht schleppen und der Mann muss es auch nicht schleppen.
Und jemand schleppt es hoch.
Genau, der Hermes Objektdienst schleppt es hoch. Ja. Dann, wenn man ein bisschen mehr Platz hat, bestellt man eben 70 Einheiten zum Beispiel, dann ist der Preis bei 1,44 pro Liter. Das heißt, es geht eigentlich, je mehr man nachher bestellt und selbst bevorratet, geht der Preis dann eben bis auf unter 1 Euro runter.
Bis unter, also, aber wenn man es einzeln kauft, ist es teurer und dann...
So, dann hat der Großhändler, genau, da hat der Großhändler ja und die Stellfläche im Regal muss ja...
Und dann muss man es selber tragen und die Alternative ist, man lässt es sich schicken.
Genau, man lässt es sich schicken, dann wird es geliefert und eben bei den größeren Mengen wird das bei Spedition angeliefert. Und manche Menschen bestellen sich diese Alltagshelfer für 10 Euro die Stunde und die helfen dann einfach kurz beim Einlagern. Okay.
Schön. Ja. Großer Dank. Ich sehe schon, jetzt haben wir ein bisschen über Wasser gelernt.
Okay.
Wir trinken es dann. Wir sollten es gleich dann mal ausprobieren.
Können wir gleich ausprobieren, ja.
Vielen Dank.